Also zur Leistungsgerechtigkeit. Die Vorstellung, die jeder damit verbindet, heißt, auf jeder Position in dieser Wirtschaft, wo immer jemand tätig ist, da entsprechen sich Leistung, die erbracht wird, und das Einkommen, das erzielt wird. Die Tätigkeiten, die da verrichtet werden in dieser Gesellschaft, die sind sehr verschieden, manchmal sogar disparat. Es gibt Arbeiter, die gehen in die Fabrik und bauen Autos zusammen. Es gibt Manager, die kommandieren diese Arbeit, stellen ein, stellen aus. Es gibt Politiker, die Gesetze machen. Es gibt Professoren, die Vorlesungen halten. Und der Bilderbogen, der ließe sich noch viel weiter aufspannen. Und er zeigt die Inhalte der Tätigkeiten, die so auf den verschiedenen Positionen verrichtet werden. Die sind inkompatibel, die sind unvergleichbar, die haben keinen gemeinsamen Nenner. Die sind einfach verschiedenartig, vielleicht in manchen Punkten auch gegensätzlicher Natur. Man könnte nicht sagen, es handelt sich eben immer um dasselbe. Es wird Leistung erbracht, davon aber unterschiedlich viel. Man könnte nicht sagen, eine Stunde Soziologievorlesung wäre vielleicht 3,5 mal so viel wie eine Stunde Autos zu montieren. Es sind einfach verschiedenartige Tätigkeiten, die keinen gemeinsamen Nenner haben und des Vergleichs gar nicht fähig sind. Was diese Tätigkeiten wirklich vergleichbar macht, ist die Preisform ihres Ertrags. Alle diese Tätigkeiten erzielen Geld als Einkommen. Die Preisform ihres Ertrags ist die wirkliche Gemeinsamkeit an diesen verschiedenen Tätigkeiten. Und Leute, die jetzt der Leistungsgerechtigkeit anhängen, die stellen hinter jeden Geldertrag, der erzielt wird, eine entsprechend hohe Leistung, die ihm diesen Geldertrag rechtfertigen soll. Also wenn die etwa darauf stoßen, dass ein Professor 6.000 Euro heimträgt und ein Karosserieschlosser 2.000, sind die der Auffassung, das macht ihnen keine großen Rätsel auf, dann muss eben die Leistung des einen, des Professors, dreimal so groß sein wie die Leistung des anderen. Und diese Gedankenführung, die hat etwas von der Logik eines Vorurteils. Denn etwas anderes als Leistung wird überhaupt nicht in Erwägung gezogen als Begründung für den Geldertrag. Leistung soll es begründen. Und dass sich viele Leute aufregen in der Gesellschaft und sagen, diese exorbitanten Manager-Salärs, die sind ungerecht, ist kein Widerruf der Behauptung, sondern die Bestätigung. Man regt sich ja über die ungerechten Ausreißer deswegen auf, weil man der Auffassung ist, das Prinzip Einkommen ist durch Leistung begründet und gerechtfertigt, sei das Gültige. Deswegen ärgere ich mich ja nur über die sogenannten Verstöße. Und das hat logisch gesprochen immer den Schein eines Schlusses, wenn von Leistungsgerechtigkeit gesprochen wird. Es wird nämlich nie von einer bestimmten Leistung, die man nach dem Inhalt betrachtet, auf einen Geldertrag geschlossen, sondern ganz umgekehrt vom Geldertrag auf die dahinterstehende Leistung. Nach dem banalen Verfahren, dass eben ein doppeltes Einkommen für eine doppelte Leistung spricht. Das ist die verkehrte Vorstellung der Leistungsgerechtigkeit. Und wenn man sie einmal ernst nimmt und prüft und anwendet auf Berufe, die in der Gesellschaft ausgeübt werden, dann hat sie keine Sekunde Bestand. Machen wir es mal an zwei Extremen. Das eine der Arbeitslohn, das andere das Managergehalt. Beim Arbeitslohn ist da die behauptete Gleichung nachvollziehbar. Leistung entspricht Einkommen. Beim Arbeiter ist es umgekehrte, die Voraussetzung seiner Einstellung, dass ein Mensch, der in die Fabrik geht, mehr geldwerte Leistungen erbringt, als er selber kostet, also als Lohn empfängt, ist die Bedingung der Lohnzahlung, mitunter sogar eine offene Forderung, die auftritt. Jetzt zumal in der Krise wird den Menschen nicht nur in Südeuropa abverlangt, leistet mehr und verzichtet auf 30 oder mehr Prozent eures Geldes. Dann kommt wieder die Wirtschaft in Schwung und das Wachstum gedeiht. Daraus könnte man schließen, dass das Prinzip dieses kapitalistischen Geldwachstums dadurch zustande kommt, dass möglichst viel Leistung für möglichst wenig Geld erbracht wird. Dass geradezu die Spreizung dieser beiden Größen die Quelle des Wachstums ist und nicht ihre Deckungsgleichheit. Die Lohnform, die Art und Weise, wie dieses Geld gezahlt wird, nimmt von der Behauptung nichts weg. Die jedermann vertraute Lohnform besteht darin, dass Zeit und Geld verknüpft werden. Man zahlt einem Arbeiter, der einen Arbeitsvertrag hat, für eine Stunde x Euro Lohn. Das ist ein Zeitlohn. Nur, Nachstunden bezahlen ist überhaupt nicht dasselbe, wie die in den Stunden geleistete Arbeitsleistung zu entgelten. Um zu unterstreichen, was ich meine. Wenn jemand 10 Euro in der Stunde verdient und 8 Stunden am Tag arbeitet, dann ist die Multiplikation, die er auf seinem Lohnzettel findet, unbestechlich und objektiv. Da steht dann 8 mal 10 Euro gleich 80 Euro Tageslohn. Das ist objektiv. Aber in dieser Multiplikation ist zwar der Faktor 8 objektiv im Sinne eines quasi natürlichen Gesetzes. Das ist eine Zeitmessung. Aber die 10 Euro, die in der Multiplikation auftauchen, die sind nur in dem Sinn objektiv, dass sie aus dem Renditekalkül eines Unternehmers kommen. Ich zahle so viel pro Stunde, dass das, was in dieser Stunde durch den Arbeiter hergestellt wird, auf dem Markt einen Geldertrag beim Verkauf erlöst, sodass der Überschuss, für den der Betrieb überhaupt nur Leute einstellt, auch zustande kommt. Diese 10 Euro pro Stunde, die sind also nicht ermittelt aus irgendeiner Art von mathematischem oder naturwissenschaftlichem Gesetz, das 60 Minuten mit 10 Euro verknüpfen würde. In diesem Sinne sind sie gar nicht objektiv. Die Objektivität liegt, wie gesagt, nur, aber da liegt sie dann auch, in dem Kalkül eines Unternehmers, der eine Rendite erzielen will. Dennoch hält sich der Schein der Leistungsgerechtigkeit hartnäckig und ein Moment davon, warum das so ist, liegt in der Lohndifferenzierung, die es gibt. Und die gibt es wirklich. Es wird je nach Position, in dem ein Mensch in einem Betrieb, entweder in der Werkhalle oder in der Buchhaltung oder im Büro tätig wird, gestaffelt bezahlt, unterschiedlich viel, ob pro Stunde oder pro Monat. Es gibt eine Lohndifferenzierung. Warum eigentlich? Denn wenn ein Unternehmen Leute dafür einstellt, aus ihrer Leistung mehr Geldertrag herauszuschlagen, als er für sie aufwendet, dann könnte man doch vielleicht auch annehmen, dass er allen so wenig wie möglich zahlt. Warum kriegen einige mehr? Die Antwort auf die Frage, die erste, ist, manche Qualifikation, die ein Unternehmer anwenden will, ist schwerer zu kriegen als andere. Betriebe konkurrieren in gewissen Phasen um eine bestimmte Sorte Arbeitskraft und benutzen für diese Konkurrenz Lohnzulagen. Und in früheren Zeiten hat es dafür mal den Begriff der außertariflichen Zulage gegeben. Da haben Betriebe freiwillig mehr gezahlt, als sie nach Tarifvertrag hätten zahlen müssen, weil sie um diese Arbeitskraft gebuhlt haben. Wenn dann der technische Fortschritt in den Betrieben, da wird mit neuen Maschinen produziert und rationalisiert, etliches an Qualifikationen und Fähigkeiten überflüssig macht. Oder wenn qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland zugeführt werden, wie etwa die IT-Fachleute aus Bangalore, aus Indien, dann dreht es auch die Sache zurück. Und Betriebe sind imstande, weniger für dieselbe Qualifikation zu zahlen. Die Folge davon, von dem, was ich da jetzt gerade antippe, ist diese paradoxe Hierarchie der Lohndifferenzierung im Kapitalismus. Ausgerechnet die, die die dreckigste und schwerste Arbeit machen, verdienen am wenigsten Geld. Und warum? Die sind am leichtesten zu kriegen. Davon gibt es genügend Nachschub. Und wenn das Wachstum lang genug anhält und seine Arbeitslosen produziert, haben sie eine Reservearmee verfügbar, die ihnen erlaubt, auf diesen Lohn Druck auszuüben. Dass die Gewerkschaft an diese vom Kapital erzeugte Hierarchie von abgestuften Löhnen anknüpft, macht die Sache nicht richtiger und nicht besser. Gewerkschaften haben an dieser Hierarchie, die die Unternehmer in ihrer Konkurrenz um Arbeitskräfte etabliert haben, so angeknüpft, dass sie gemeint haben, da entspricht doch der spezielle Arbeitsplatz mit seinem speziellen Anforderungsprofil einem unterschiedlichen Gehalt und wir als Gewerkschaft müssen dafür sorgen, dass die beiden Seiten in einem korrekten Verhältnis stehen und mit den Unternehmen darüber verhandeln, wie die Lohnhierarchie gerecht aussieht. Und damit ist sie in der Welt, hat Bestand und ist sogar von den Opfern dieser Hierarchie beziehungsweise ihrem gewerkschaftlichen Vertretungsorgan höchstförmlich abgesegnet. Nehmen wir das andere Extrem, das Managersalär. Gilt da vielleicht, was für den Arbeiter unsinnig ist, Leistung bestimmt Einkommen? Da gilt es auch nicht. So ein durchschnittlicher Arbeitsmann in Deutschland, wenn man den Zeitungen folgt, verdient, wenn alles gut geht, vielleicht im Jahr 20.000 Euro. Wiedeking, dieser Manager von Porsche, hat man in den Zeitungen erfahren, verdient etwa 20 Millionen im Jahr. Das ist, wenn man jetzt eine Tafel zur Hilfe nehme und die Nullen richtig auszählt, ungefähr der Faktor 1000, oder? Drei Nullen, ja gut. Also Wiedeking verdient 1000-mal mehr als der Normalarbeiter. Das ist ein solcher Quantensprung, dass er selbst denen manchmal unverhältnismäßig vorkommt, die die Gleichung von Leistung entspricht Einkommen auch an dieser extremen Position nachweisen möchten. Und es gibt den krampfhaften Versuch, diesen kosmischen Sprung bei den Einkommensgrößen aus Leistung zu deduzieren. Und das kann man mitunter sogar in den Zeitungen nachlesen, wie da verfahren wird. Ist vielleicht die Zeit, die tägliche Arbeitszeit, das Maß dafür, warum ein Manager 1000-mal mehr verdient als der Arbeiter? Da steht irgendwie der gregorianische Kalender dagegen. Auch in den Manager-Arbeitertag passen nicht mehr als 24 Stunden Maximum. Aber nicht 1000-mal 8 Stunden. Ist die Kraft vielleicht das Maß, das den Unterschied begründet? kann sich jeder als Hausaufgabe mal vornehmen. Ist es Ausbildung und Wissen? Hat die Ausbildung eines Managers tausendmal länger gedauert? Weiß er im Ergebnis tausendmal mehr als ein Arbeiter? Ich würde sagen, ein Arbeiter bei BMW, der kann einen Vergaser zerlegen und zusammensetzen und weiß, mit einem Lötkolben umzugehen. Und ein Betriebswirt, der vielleicht in St. Gallen studiert hat, der weiß, was allgemeine Geschäftsbedingungen sind, kann einen Vertrag schließen und vielleicht auch einen Terminkalender führen. Aber er weiß nicht, wie man mit einem Vergaser umgeht. Und der Arbeiter sicher nicht, was man in allgemeine Geschäftsbedingungen reinschreibt. Es sind einfach zwei disparate Wissensgebiete. Auch da könnte man nicht sagen, das eine ist ein Zigfaches des anderen. Sie sind verschieden. Und in der Führung eines Betriebes ja offenbar beide nötig. Auch das Kriterium Ausbildung führt nicht zum Ziel. Und deswegen greifen die Leute gerne zu dem letzten, Verantwortung. Ist es nicht so, dass ein Manager, der tausendmal mehr verdient als der normale kleine Angestellte, für tausend Leute Verantwortung hat, deswegen besser bezahlt werden muss? Naja, nehmen wir es ernst. Für wie viele Leute in einem Krankenhaus hat die Krankenschwester Verantwortung? Kommt doch auch auf 500 oder 1000 raus. Aber die verdient gemessen an Wiedeking ein verschwindend kleines Gehalt. Merkel zum Beispiel hat für 80 Millionen Deutsche Verantwortung, verdient aber nicht ein Vielfaches von Wiedeking. Das ist einfach alles Käse. Das stimmt hinten und vorne nicht und ist in rechtfertigender Absicht in die Welt gesetzt. Es lässt sich einfach nicht aus Leistung das Gehalt des Managers deduzieren. Die wahre Quelle für seine Vergütung ist seine Funktion fürs Kapital, fremde Arbeit, nämlich die Arbeit der Leute in den Büros und Fabrikhallen, so zu organisieren, die Leute so auf Trab zu bringen, dass damit ein Milliardenumsatz des Unternehmens zustande kommt und ein Millionen- oder Milliardengewinn. Dafür wird er bezahlt. Und insofern kann man jetzt mal die beiden Extreme zusammenfassen, den Arbeiter hier und den Manager da, und festhalten, beide werden nicht nach Leistung bezahlt, sondern sie werden für ihre Leistung fürs Kapital bezahlt. Und in dieser Hinsicht macht es einen Unterschied ums Ganze. Denn die Arbeiterleistung, die ist Quelle von Gewinn. Bei ihr kommt es darauf an, möglichst viel von dieser Leistung für möglichst wenig Geld an Land zu ziehen. Und der Manager, seine Leistung fürs Kapital besteht darin, diese Quelle fremder Arbeit zum Sprudeln zu bringen und in dem Maße, wie ihm das gelingt, Ausbeutung eben zu organisieren, wird er am Milliardenumsatz und Gewinn eines Unternehmens mit etlichen Millionen beteiligt. Also weder auf die eine noch die andere Position lässt sich diese Theorie von der Leistungsgerechtigkeit wirklich anwenden mit triftigen Gründen. Was sie dennoch leistet, ist nicht ohne. Der Gedanke leistet was mit seinem Fehler. Er schafft es nämlich, diesen Gegensatz zwischen ökonomischen Figuren, dort die arbeitende Menschheit, dort die Unternehmerschaft, das Kapital mit den Funktionären, die diese Arbeit kommandieren. Die schaffen es, dieses Gegeneinander in der Wirtschaft darzustellen, mit Hilfe der Vorstellung der Leistungsgerechtigkeit, als würde es sich um ein funktionelles Zusammenwirken, ein Miteinanderhandeln, in dem jeder dasselbe tut, Leistung zu erbringen, davon unterschiedlich viel, sodass im Ergebnis auch unterschiedlich viel bezahlt wird. Es wird eine Gegensätzlichkeit, eine Hierarchie gerechtfertigt, als wäre es ein Gemeinschaftswerk. Wäre es übrigens so, dass man von dieser Klassengesellschaft sagen könnte, sie sei ein Gemeinschaftswerk, dann wäre die Spreizung der Erträge völlig abwegig. Die Blaupausen, die ein Architekt zeichnet, um ein Haus zu bauen, die sind genauso notwendig wie die Tätigkeit eines Maurers, der nach so einer Blaupause die Steine aufeinander legt und das Haus wirklich macht. Notwendig sind beide Tätigkeiten. Ohne eine der beiden geht es nicht. Und daraus würde nie folgen, sie unterschiedlich hoch zu entgelten.